Der Hochzeitspodcast. Hochzeitsfotograf und Moderator Gerd Edler im Gespräch mit den besten Hochzeitsprofis aus Sachsen. Mit echten Tipps, aktuellen Trends und ehrlichen Einblicken direkt von den Profis. Hier bekommt ihr das Insiderwissen für euren großen Tag. Der Hochzeitspodcast wird freundlich unterstützt von Heiraten in Sachsen. Alles rund um eure Hochzeit.
Wow, wie die Zeit rennt. Wir sind jetzt schon bei Episode Nummer 10 und bei mir ist Ilka Freiport aus dem schönen Erzgebirge. Liebe Ilka, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist in den Hochzeitspodcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau. Liebe Ilka, ich habe gesagt, du kommst aus dem schönen Erzgebirge. Das kann man natürlich auch noch ein bisschen konkretisieren. Aus welcher Ecke kommst du denn genau?
Also konkret wohne ich in Thalheim. Nicht gebürtig aus Thalheim, aber wohne jetzt schon seit 2015 hier.
Okay, und für die Leute, die jetzt da nicht ganz so mächtig sind, was ist sozusagen die nächstgrößere Stadt Thalheim?
Also direkt in der Nähe ist Stolberg, das kennen ein paar Leute, aber die nächste wirklich größere Stadt ist dann Chemnitz.
Okay, ja, Stolberg kennt man ja durch die Autobahnabfahrt. Also da können wir es auch so ein bisschen einordnen, wo du bist. Wir reden heute über das Thema Brautstyling. Und das ist ja für viele Bräute das Thema überhaupt, neben dem Brautkleid. Ja. Also bist du eine der ganz wichtigen Personen. Und vielleicht kannst du ein bisschen was zu deiner Arbeit selbst sagen. Also wie du überhaupt dazu gekommen bist, das Thema Brautstyling anzugehen.
Ja, muss ich ein bisschen ausholen. Also eigentlich wollte ich ursprünglich Maskenbildnerin werden, was ich auch mittlerweile bin. Und der Beruf umfasst natürlich sehr viel mehr als nur Brautstyling. Aber um Maskenbildnerin zu werden, habe ich erst meine Friseurlehre gemacht und habe dann auch noch den Friseurmeister gemacht, weil ich währenddessen auch gemerkt habe, das macht mir eigentlich Spaß. Das ist ein toller Beruf. Menschen schön machen ist sowieso, man gibt denen halt was mit. Und wenn es auch gute Gespräche und Selbstwertgefühl sind, das ist halt einfach was sehr, sehr Schönes. Also habe ich so den Beruf lieben gelernt und dann habe ich noch die Maskenbildnerin hinten dran gehängt, wo man dann natürlich auch, ich sag mal, nochmal andere Techniken beim Frisieren lernt, also auch so dieses, wie verstecke ich denn die Nadeln in der Frisur eigentlich, das habe ich dann eigentlich erst im Maskenbildner so richtig gelernt, wie hält die Frisur auch mit wenigen Nadeln und nicht mit 120, solche Dinge. Und mit den Fähigkeiten, die man da so entwickelt hat, habe ich dann irgendwann auch gesagt, so ja, jetzt fühle ich mich eigentlich auch fit, Bräute zu stylen und am schönsten Tag in ihrem Leben zu begleiten und ein schönes Styling im Gesamtpaket anbieten zu können. Also nicht nur Haare, sondern eben auch Make-up.
Ah, das ist ja cool. Also es gehört ja auch alles so ein bisschen zusammen, glaube ich, ne? Also das ist ja wichtig, dass das alles dazu passt. Und ich sag mal, jetzt von meiner Seite aus betrachtet als Hochzeitsfotograf, machst du es mir ja auch ein bisschen einfacher, ne?
Eigentlich schon. Also das wäre ideal, wenn du dann hinterher weniger Arbeit hast, wenn ich einen guten Job mache, ja.
Genau, das ist ganz cool. Wie funktioniert das? Also ich finde das ja faszinierend. Also als Maskenbildnerin, da können wir ja dann auch nochmal auf das Thema so ein bisschen eingehen, weil das, glaube ich, auch sehr, sehr interessant ist. Kommst ja wahrscheinlich auch mit vielen Prominenten zusammen, aber da können wir nachher nochmal reden. Das Thema Brautstyling, wie funktioniert das? Du triffst dich dann sicherlich vorher nochmal mit der Braut und besprichst das Ganze oder wie macht ihr das?
Richtig, also bei einer Braut, also ich mache ja auch, ich sag mal Jubiläen oder sowas, da ist es dann nicht ganz so wichtig, dass man vorher eine Probe hat, aber bei einer Braut sag ich immer, bitte vorher mit Probetermin, weil man muss die Haare kennenlernen. Also wenn ich am Tag, wo ich die Braut das erste Mal sehe, merke, okay, die hat eigentlich super feines Haar, die will aber eine Frisur haben, die funktioniert so nicht, dann wäre das besser gewesen. Wir hätten es zur Probe schon gewusst, dann hätte man mit Haarteilen arbeiten können oder sogar richtige Extensions einarbeiten können. Manche Haare brauchen eine längere Vorbehandlung, damit die dann die Locke halten. Also Locke ist sehr oft gefragt. Das heißt, ich muss dann auch einfach wissen, wie sind die Haare, wie fühlen die sich an, was muss ich mit denen machen, damit die am Tag der Hochzeit dann auch wirklich halten. Und deswegen ist so eine Brautprobe für mein Verständnis eigentlich, ja, muss man unbedingt machen. Und deswegen gibt es meistens vorher einen Probetermin. Ich empfehle den immer so, ich sag mal, 8 Wochen vor der eigentlichen Hochzeit zu machen. Einfach damit man auch gucken kann, stimmt die Chemie, kommen wir überhaupt miteinander klar? Kann ich das, was die Braut sich wünscht, an ihr überhaupt umsetzen? Weil dann hätte man im Notfall, wenn es doch nicht passt, was mir tatsächlich noch nicht passiert ist, aber man hätte dann noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir arbeiten vielleicht doch lieber nicht zusammen und man hat aber noch Zeit, eine Notlösung dann zu finden. Wenn ich den Termin 3 Wochen oder 2 Wochen vor der Hochzeit mache, dann wird es natürlich kritisch. Ja, und dann mache ich halt diesen Probetermin. Da stecken wir dann halt auch nicht unbedingt nur das, was die Braut sich vorgestellt hat, sondern vielleicht auch noch 2, 3 andere Varianten. Meistens lasse ich mir vorher ein paar Bilder schicken, damit ich so grob weiß, was so gewünscht ist. Ja, und dann kann es eigentlich losgehen. Und dann mache ich auch noch ein kleines Make-up. Also erstens, um zu gucken, verträgt die Braut das Make-up, aber auch ich schmink lustigerweise meistens ein Auge anders als das andere. Und dann halte ich zwischendurch so ein Handtuch vor, damit sie vergleichen kann, welche Seite finde ich denn besser. Weil Bräute ganz oft kommen und die Vorstellungen haben, jetzt will ich mich einmal riesig schminken lassen, jetzt mache ich ein ganz großes Make-up mit Wimpern und allem. Und ich würde sagen, es sind fast 100% der Bräute, die am Ende sagen, nee, das Dezentere gefällt mir besser.
Naja, das ist deine Erfahrung. Ne? Also ja. Das glaube ich, da kann man ganz viel mit einfließen lassen. Und ich glaube, der Trend geht auch eher so zur ja mehr Natürlichkeit und alles nicht ganz so doll aufgesetzt. Das merkt man auch bei den Brautkleidern, dass da sehr, sehr oft es ist schön und dezent, aber eher so unauffällig. Und ich denke, das spiegelt sich dann auch in der Frisur wieder und natürlich logischerweise auch im Make-up. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn die Bräute so relativ zeitig zu dir kommen und dann kommt ja sozusagen, es wird das ja dann sozusagen der Frühling sein und im Sommer heiraten sie dann, da haben sie dann ja meistens auch noch ein bisschen einen anderen Tang, also dadurch, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Sonne gehabt haben und so. Ist das ein Problem oder ist das für dich kein Thema?
Nee, eigentlich nicht. Also der Hautton kann tagesformabhängig unterschiedlich sein. Also es kann wirklich auch mal sein, dass ich heute Rötungen im Gesicht habe, die ich morgen überhaupt nicht habe. Ich habe ein Riesen-Equipment natürlich. Also dadurch, dass ich ja auch im HDTV-Bereich für Film und Fernsehen arbeite, habe ich sowieso Massen an Make-up. Und deswegen kann ich individuell in dem Moment auf den Hautton eingehen. Also es ist jetzt sowieso nicht so, dass ich bei der Brautprobe schon festlege, wir haben jetzt heute den Ton Sand, sage ich mal, genommen. Dann schreibe ich mir den auf und nehme den definitiv am Hochzeitstag auch, sondern ich gucke individuell an dem Tag, wie sieht die Haut aus, was brauche ich. Und dementsprechend kann ich auch auf sowas reagieren, wenn jemand wirklich sehr, sehr gebräunt zurückkommt. Manchmal muss man auch dann weniger nehmen. Also manchmal ist es dann auch so, dass man sagt, okay, mit dem schönen Ton, den du jetzt hast, brauchen wir gar nicht so viel, weil weniger ist eigentlich immer mehr.
Wie nimmst du das wahr? Kommen jetzt vielleicht auch ab und zu mal Männer zu dir und sagen, ein bisschen was wollen wir vom Gesicht her machen? Oder es ist das mehr. Eher wirklich nur den Bräuten?
Das wird tatsächlich mehr. Also früher war das gar nicht. Da wurdest du schon schräg angeguckt, wenn du gesagt hast, wollen wir mal ein bisschen pudern, gerade wenn du wusstest, das ist auch ein Videograf da, der dann halt eben Aufnahmen macht mit bewegtem Bild, dann möchte man ja auch nicht unbedingt glänzen, gerade mit Männern, die, ich sag mal, eine höhere Stirn haben. Da muss man dann als Maskenbildner auch schon mal mit Anti-Schein ran, weil sobald da Licht von oben drauf fällt, glänzt es halt wie verrückt. Und Das wurde früher immer von Männern sehr abgetan und sehr belächelt, aber mittlerweile haben auch die Männer bemerkt, dass sie eigentlich sich ganz wohl fühlen, wenn sie ein bisschen besser aussehen noch, als sie es vielleicht eh schon tun.
Ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Und da sprichst du mir natürlich aus dem Herzen, weil ich ja als zwar als Hochzeitsfotograf hauptsächlich unterwegs bin, aber natürlich auch ab und zu mal Videos mache, wenn das die Brautpaare wünschen. Und da ist es wirklich tatsächlich so. Ich sag mal, bei den Bildern, da kann man noch viel wegmachen, da kann man viel retuschieren und sowas. Beim Video ist das natürlich ein bisschen aufwendiger und da ist natürlich gut, wenn eine gute Vorleistung ist. Und wenn die Brautpaare dann sozusagen auch im Sommer heiraten, da ist es dann auch meistens sehr heiß. Und da ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn man mal so eine kleine Ladung Puder nochmal hat, dass man vielleicht doch mal so die eine oder andere Glanzstelle wegmachen kann. Ich sehe gerade, ich habe irgendwie auch so eine leichte Glanzstelle. Naja, wie auch immer. Es ist ein Hochzeitspodcast. Nochmal der Hinweis an unsere Hörer, wenn man uns jetzt nur hört, also es ist auch gleichzeitig ein Videopodcast, also bei YouTube und Spotify kann man uns auch sehen. Wir werden dann auch noch mal ein paar Bilder mit zeigen. Also vielleicht nochmal für mich so die Zusammenfassung, es ist total wichtig, dass die Bräute sich vorher mit dir nochmal zusammentun, dass sie einfach nochmal sich beraten lassen von dir. Hast du eigentlich direkt ein Studio oder bist du sozusagen immer unterwegs?
Ich bin mobil. Also ich habe kein festes Studio. Es ist möglich, wenn man jetzt sagt, so oh, bei mir zu Hause ist eigentlich ungünstig, dunkler Raum oder was weiß ich, kleine Wohnung. Man kann auch immer zu mir kommen, das ist gar kein Problem. Aber ich habe jetzt kein festes Studio. Das lohnt sich für mich einfach nicht, weil mein Job halt, ich sag mal, zu 80% aus dem Maskenbildner-Dasein und zu 20% aus dem Brautstyling besteht. Ich mache schon auch mittlerweile viele Bräute, baue das gerade auch noch ein bisschen aus. Aber mein Hauptjob liegt halt woanders, deswegen lohnt es sich für mich einfach auch nicht, ein richtig festes Studio zu machen. Also mal abgesehen davon, dass ich halt auch eigentlich keine Haare mehr färbe und schneide, nur so im Freundeskreis, mal hier, mal da. Aber ansonsten bräuchte ich jetzt im Grunde keinen Raum mit richtigem Waschbecken oder sowas. Das habe
ich. Okay, wie weit würdest du reisen für eine Hochzeit?
Ja, ich hatte auch schon mal ein Angebot, mit nach Italien zu fliegen zu einer Hochzeit. Das hätte ich auch fast gemacht, aber damals war ich leider in Elternzeit, deswegen ging es dann damals nicht. Es kommt natürlich immer drauf an. Man muss natürlich immer bedenken, was für ein Budget habe ich. Kann ich mir leisten, der der Visagistin, Maskenbildnerin, Brautstylistin, gegebenenfalls die Unterkunft oder gegebenenfalls auch die Anreise zu zahlen. Ich sag mal, hier im Umkreis fahre ich im Schnitt so in die eine Richtung bis Dresden, in die andere Richtung bis Weimar. Das ist so das, was sich an Tagestouren gerade noch so lohnt. Also nach oben wäre es dann Leipzig, nach unten Bayreuth, so in die Richtung. Aber natürlich, meine Anfahrtskosten kommen dann dazu. Das lohnt sich manchmal dann nur, wenn man weiß, oh, die Stylisten in Dresden sind alle genauso teuer, wie wenn ich sie hole oder so.
Und außerdem könnte ich mir auch vorstellen, dass es ja sehr oft so ist, dass du Frisuren machst und das Styling der Braut, dass dann ganz schnell auch die anderen Gäste kommen und sagen, hier, liebe Ilka, da, lass uns doch bitte auch nochmal da Hand anlegen. Cool. Ich gucke nochmal so ein bisschen auf meinen Zettel, wir hatten ja so das Thema, dass du natürlich, du hast ja gesagt, zu 80% bist du sozusagen auch Maskenbildnerin. Lass uns mal ganz kurz auch auf das Thema eingehen, das finde ich auch sehr spannend. Also du hast da ja schon ganz viele Prominente sozusagen auch schon gestylt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist ja bestimmt auch ein sehr, sehr interessanter und abwechslungsreicher Job.
Ja, auf jeden Fall. Also habe ich auch natürlich deswegen gelernt, weil es mein Traumberuf war schon, also hat sich schon relativ früh abgezeichnet, dass ich den Beruf spannend finde und deswegen bin ich auch diesen längeren Weg gegangen, dass ich halt erst Friseurin gelernt habe, dann halt eben die Maskenbildnerin noch hinten dran gehängt habe und den Meister noch zusätzlich, also war dann schon auch von der Länge her wie ein Studium. Man kann Maskenbildner auch studieren, ich habe es aber klassisch gelernt am Theater. Das ist dann eine 3-jährige Ausbildung. Und da lernt man halt richtig viel Fundiertes zum Schminken. Wie bearbeite ich ein Gesicht auch so, damit entweder es zum Beispiel schlechter aussieht, also älter zum Beispiel, oder wie kann ich es auch jünger aussehen lassen, wie kann ich konturieren und so weiter. Das hat mir auch sehr, sehr viel gebracht, auch für meinen Job beim Film und beim Fernsehen natürlich. Dann bin ich irgendwann über einen längeren Weg, wo ich noch in Stuttgart war, bin ich dann hier ins Erzgebirge gezogen und war da auch erst an einem Theater als Chefmaskenbildnerin und habe dann an der Oper Chemnitz angefangen. War da jetzt dann auch für viele Jahre fest. Und dann habe ich danach gesagt, okay, so ein bisschen was mit Film und Fernsehen wäre auch schön. Und da hatte mich der MDR mal angefragt. Und darüber bin ich dann im Grunde da in diese Sparte reingerutscht. Also dann habe ich da angefangen, für HDTV zu schminken, also hochauflösende Bilder quasi, habe da auch nochmal extra eine Schulung zu belegt und dann kamen dann mit der Zeit dann auch die größeren Jobs, also die Goldene Henne war dabei, Your Songs mit Robin Williams und Robbie Williams. Mein erster Prominenter, den ich geschminkt habe, war tatsächlich Roberto Blanco, das war ein bisschen witzig, weil er sehr genau wusste, was er will, auch sein eigenes Make-up mit hatte, was für mich damals gut war, weil ich für POC damals noch gar nicht so richtig ausgestattet war. Ich habe aus dem Schlagerbereich sehr, sehr viele Menschen schon geschminkt, weil der MDR halt einfach auch sehr viel Schlager macht. Mittlerweile sind halt auch Menschen aus dem Fernsehen dabei, wie Julian Weigent von den Jungen Ärzten oder Olivia Marei von GZSZ. Iris Berlin ist, glaube ich, auch bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Es könnte aber auch, also auch eine dieser Serien. Also man trifft dann mit der Zeit auch wirklich interessante Menschen. Bernhard Hoecker, also auch ganz viele von den Comedians hatte ich mittlerweile. Also ist einfach ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Man trifft sehr viele interessante Menschen. Ja, und man muss natürlich auch sehr individuell auf sie eingehen, dass man halt dementsprechend sie nicht zu sehr entstellt, sag ich mal. Also, dass sie nicht anders aussehen, als sie aussehen wollen, aber natürlich das Beste trotzdem rausholt, dass ja, sie strahlen können vor der Kamera. Also.
Okay, und das kannst du ja dann wieder sozusagen auch in das Brautstyling, um da mal wieder die Kurve zu kriegen, mit einfließen lassen, also diese Erfahrung. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied vielleicht zu anderen, die auch das Thema Brautstyling haben, dass du da einfach einen viel, viel größeren Erfahrungsschatz hast und da Dinge einbauen kannst. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Braut gibt, die sagt, bitte schmink mich älter. Es wird wahrscheinlich eher in die andere Richtung sein. Aber prinzipiell ist das so eine coole Sache, wenn du das alles so kannst. Gab es vielleicht so nochmal in deinem Brautstyling-Thema, gab es da mal so ganz berührende Momente, wo die Braut einfach gesagt hat, das sieht so toll aus und vielleicht schon in Tränen ausgebrochen ist, dass du dann gleich nachschminken musstest. Gab es sowas schon mal?
Viele tatsächlich. Also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Also es gab eine Situation, wo ich gar nicht die Braut geschminkt, also da, ich habe auch die Braut geschminkt, aber ich habe danach noch die Trauzeugin geschminkt. Und die war vorher einfach so ein, ich sag mal, ein bisschen unscheinbarerer Mensch, ein bisschen, ich sag mal, burschikos eher. Und ich habe ihr eine schöne Hochsteckfrisur gemacht, habe sie geschminkt und die guckt in den Spiegel. Also sie hatte sich vorher nicht sehen können im Spiegel, weil es waren ein bisschen kompliziertere Umstände. Die waren gerade im Umzug. Wir haben so ein bisschen im Blindflug das wirklich auch im Chaos machen müssen bei ihr zu Hause dann. Und dann konnte ich ihr den Spiegel halt quasi erst zeigen, so wie so ein Überraschungsmoment, wie man das aus dem Fernsehen manchmal kennt bei so Shows. Ja, und hab ihr den Spiegel dann vorgehalten und dann hat sie wirklich angefangen zu weinen, weil sie gesagt hat, sie fühlt sich zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich schön. Also das war ein sehr berührender Moment. Oder auch wenn man natürlich mal eine Braut hat, die, also ich hatte ja zum Beispiel kürzlich erst eine Braut, die schwer krank ist und wo einfach diese Hochzeit vorgezogen werden musste, weil nicht sicher war, wie es ihr vielleicht in 2 Jahren geht, wenn sie dann vielleicht eine größere Hochzeit machen wollen würde. Also sie haben sich einfach entschieden, wir machen das jetzt schnell, weil wir wissen ja nicht, was passiert. Und das berührt einen dann schon sehr. Also wenn man da einfach Menschen ein Stück auf ihrem Weg begleiten kann, der auch einfach sehr emotional geprägt ist.
Also das glaube ich gern. Also das ist natürlich schon eine ganz besondere Sache, die du da erlebt hast. Aber es ist halt, die Freude überwiegt in dem Job und es kann ich mir vorstellen, dass du da echt viele, viele Dinge gut machst und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, das hast du mir so ein bisschen im Vorgespräch noch gesagt, dass du auch so eine ruhige Art hast, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn es dann so langsam, meistens ja so, dass die Braut, dass man da so ein bisschen Timing hat und sagt, okay, da ist dann die Trauung, bis dahin müssen wir fertig sein und wenn sich das dann alles, warum auch immer, ein bisschen verzögert, dann entsteht ja meistens Hektik und wenn du dann auch noch hektisch wirst, dann glaube ich, wäre das ein großes Problem. Also insoweit, ich glaube, du bist da eher so der Ruhepol, ne?
Ja, schon. Also ich habe eine unheimlich ruhige Hand beim Arbeiten. Also das ist das eine. Das habe ich einfach über die Jahre immer wieder gemerkt, dass ich, selbst wenn ich nervös werde, immer noch ruhige Hände habe. Und das andere ist halt, dass ich anscheinend sehr viel Ruhe ausstrahle. Das wird mir immer wieder gespiegelt von Bräuten, die dann sagen so, oh, du bringst mich gerade so runter. Das tut so gut, dass du hier gerade die Ruhe bewahrst und dass du nicht in Stress gerätst. Und ich glaube, das ist an so einem ganzen, also an so einem Tag ganz wichtig, weil die meisten Bräute planen vorher, manchmal sogar über Jahre, manchmal über Wochen hinweg intensiv, wo soll was sein, wer sitzt neben wem, was weiß ich was. Und an so einem Morgen ist es dann immer noch manchmal so, selbst wenn man alles durchdacht hat und toll geplant hat, dass dann irgendwer kommt und sagt, ja, wo muss ich denn jetzt das hinbringen und wo soll ich jetzt das hin tun? Und, ne, und die Braut trotzdem irgendwie noch organisieren, delegieren und machen und tun muss und selber in Stress gerät. Und wenn dann die die Brautstylistin quasi auch in Stress gerät, weil sie halt denkt so, oh, wenn die jetzt aber nochmal wieder aufsteht und jetzt da noch wieder was machen muss, das geht ja alles von meiner Zeit ab, das haben wir ja alles nicht eingeplant. Und ich bin da halt jemand, der einfach weiß, wann ich wie schnell sein muss. Das ist mittlerweile einfach drin. Ich habe tatsächlich noch nie eine Verspätung gehabt. Also wenn ich gesagt habe, wir brauchen 2 Stunden, dann haben wir auch 2 Stunden gebraucht. Und wenn ich gesagt habe, wir sind nach einer Stunde fertig, dann hat es auch gepasst. Also ich glaube schon, cool, dass mir das sehr zugutekommt, dass ich da einfach immer die Ruhe bewahre.
Okay, also ich glaube, das ist auch sehr wichtig und ich glaube, diese Professionalität, die haben ja die meisten Hochzeitsprofis, aber ich glaube, dadurch, dass du natürlich aus der Fernsehbranche kommst, ist das natürlich noch ein Stück weit wichtiger, dass dort natürlich alles sitzt und alles passt und das vom Timing her auch passt. Wir haben noch ein paar Bilder, die wir uns gerne mal angucken können. Da sind ein paar Schauspielbilder mit dabei, hier zum Beispiel. Mhm. Du kannst ein bisschen was dazu sagen.
Ja, das ist jetzt von unserem letzten Theaterstück Der Jedermann. Das haben wir aufgeführt bei den Ton- und Taxis-Festspielen in Regensburg und in Weimar. Und ich kann jetzt hier noch ein bisschen Werbung machen. Das kommt nämlich auch nochmal in Bayreuth im Oktober. Das Bild habe ich jetzt ausgewählt, weil man da halt, also vorne sieht man Julian Weigand, daneben ist Susanne Bormann, auch eine sehr bekannte und auch sehr tolle Schauspielerin. Und im Hintergrund sieht man, wie Markus Majowski weggeht. Und die drei habe ich halt auch tatsächlich alle schon geschminkt. Und ich habe jetzt hier Susanne auch mit ausgewählt, weil die hatte da ein stärkeres Bühnen-Make-up, aber man sieht halt auch die Haare. Das könnte man theoretisch ja auch als Brautfrisur tragen. Deswegen
definitiv
dachte ich, passt das Bild ganz gut.
Sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Schauspielerin, oder? Oder
ich
Sängerin?
Das ist so, ja. Eine jüngere Nachwuchsschauspielerin. Das war jetzt auch bei den Ton- und Taxis-Festspielen. Da hatte ich sie geschminkt für das Theaterstück. Und da, finde ich, sieht man, also sie hat ein stärkeres Augen-Make-up von mir bekommen. Aber halt auch, ich sag mal, einen weichen Ton. Und eine gewisse Natürlichkeit ist trotz starkem Augen-Make-up auch noch da. Und unser Fotograf hatte von allen Bildern gemacht und das war halt eins von denen, die mir einfach sehr gefallen haben, wo man einfach auch sieht, wie so ein Make-up auch aussehen könnte.
Mhm. Genau, es passt. Und die Augen sehen natürlich toll aus bei ihr, ne? Dann hier noch ein paar andere Fotos.
Genau, das sind jetzt klassische Hochsteckfrisuren. Also hier sieht man jetzt auch ein ganz dezentes, eher Tages-Make-up, würde ich jetzt sagen. Das war an einem Model mit einer anderen Fotografin zusammen. Und sie hatte sehr, sehr kurze Haare, also die gingen gerade mal bis kurz über Schulter. Und das Bild habe ich ausgewählt, weil man da dann halt auch sehen kann, auch mit super kurzen Haaren kann man eine Hochsteckfrisur machen. Und dieses gezwirbelte und so leicht, dieser Boho-Style ist ja auch bei den Hochsteckfrisuren nach wie vor in.
Cool. Dann haben wir hier auch nochmal ein Hochzeitspärchen.
Genau, das war jetzt tatsächlich ein echtes Hochzeitspärchen. Also die haben mich gebucht und geheiratet und das habe ich mit ausgewählt, weil es halt einfach ein schöner Eindruck ist.
Da sind wir wieder von. Wunderbar. Genau. Okay, liebe Ilka, ich glaube, vom Gefühl her haben wir alles besprochen, was wichtig ist. Also dadurch, dass du natürlich viel unterwegs bist, viel fürs Fernsehen und fürs Theater unterwegs bist, glaube ich, ist es natürlich wichtig, dich so früh wie möglich zu buchen.
Ja.
Und die Kontaktdaten stehen ja dann mit auf unserer Website der hochzeitspodcast.de beziehungsweise dann auch in den Shownotes. Und wenn ihr spezielle Fragen habt an Ilka, dann könnt ihr das einfach mal unten kommentieren und dann werden wir eure Fragen beantworten. Das definitiv.
Genau. Kleine Anmerkung noch von mir. Die Internet-URL wird sich demnächst noch ändern, weil die Internetseite baue ich gerade mit jemandem zusammen nochmal wieder neu auf, weil die dann doch schon ein bisschen veraltet ist.
Liebe Ilka, dann vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist und dass du ein bisschen über deinen Job gesprochen hast. Und ich hoffe natürlich, wir konnten jetzt den Bräuten und auch den Männern ein bisschen was mitgeben. Und vielleicht lässt sich ja dann doch mal der ein oder andere ein bisschen dezent schminken.
Ja, sehr schön.
Genau so. Also, in diesem Sinne, schönen Dank. Tschüss.
Danke dir. Tschüss.
Alle Folgen und Infos findet ihr auf www.derhochzeitspodcast.de. Aber natürlich auch auf Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns riesig über Likes, Kommentare und eure persönlichen Fragen. Denn eure Traumhochzeit beginnt genau hier. Der Hochzeitspodcast wird freundlich unterstützt von Heiraten in Sachsen. Alles rund um eure Hochzeit.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.